Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich jetzt natürlich auf die nächste Perfect Season vorbereitet. Was sollte sie auch sonst tun? Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Thilo ist heute wieder mit dabei. Moin Thilo.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo, hallo.
Und ich finde das immer so gut, dass ich dann immer unsere Gäste antease, aber im Prinzip wird es im Folgentitel stehen. Wir haben mal wieder Adrian Franke zu Gast nach 3 Jahren. Danke, dass du die Zeit nimmst und herzlich willkommen, Adrian.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben so ein bisschen Zeit jetzt und ich würde sagen, wir gehen gleich ins Eingemachte. Der große Elefant im Raum, den lasse ich jetzt mal noch ein bisschen stehen. Ich gehe auf den anderen großen Elefanten. Und zwar, die Dolphins sind ja dafür bekannt, eine O-Line zu haben, die vor 2 Jahren diesen Namen eigentlich gar nicht verdient hat. Und jetzt dachten die Dolphins-Fans, ja, dieses Jahr wird es anders. Und man siehe, es wird nichts anders. Und ich habe inzwischen die Befürchtung, ich habe es aufgegeben, dagegen zu argumentieren. Was sehen die Dolphins anders als das, was wir sehen? Also das ist ja die Frage, die ich mir inzwischen stelle, weil ich kann es mir nicht mehr erklären, wieso man sich so wenig Hilfe auf O-Line holt.
Ja, ich meine, da könnten Dolphins-Fans ja so ein bisschen Selbsthilfegruppe mit Niners-Fans starten. Und ich glaube, das ist auch nicht ohne Grund, weil wenn man eben sieht, wie die Verwurzelung der Playcaller ist und wie das alles zusammen funktioniert. Ich denke wirklich, dass die beiden sowohl bei Shanahan ganz sicher und bei McDaniel nach allem, was wir bisher sehen, würde ich es auch in die Richtung tendieren, dass beide eben sagen, mit Scheme, mit Waffen, mit Playcalling können sie sehr viel in der Offensive Line überspielen und kaschieren. Und letztlich, wenn man dann sagt, du kannst keinen perfekten Kader haben, irgendwo musst du Abstriche machen. In beiden Fällen habe ich den Eindruck, sind sie eben eher gewillt, in der Offensive Line Abstriche zu machen, was ja eigentlich gegen die Intuition ist bei zwei Coaches, die gerne den Ball laufen wollen, wo viel ums Run-Game geht, die auch wirklich einen tiefen Hintergrund haben, was das Run-Game angeht. Aber wir haben es in beiden Fällen jetzt ja wirklich auch wiederholt gesehen, dass sie eben sehr, sehr gut darin sind, ein Run-Game zu produzieren, auch wenn jetzt niemand sagen würde, die haben eine Top 5, die haben eine Top 8, die haben selbst eine Top 10-Line, die Niners vielleicht im Run-Blocking kann man sie irgendwo Richtung Borderline Top 10 noch schieben, Dolphins eher nicht. das Problem ist eben, was wir ja in beiden Fällen dann auch letztes Jahr gesehen haben, was ist dann, wenn du ins letzte Saisondrittel in die Playoffs kommst, Teams haben genug Tape von dir und diese ganzen Runs, die funktioniert haben in der Regular Season für Miami eben viel diese horizontalen Speedruns funktionieren nicht mehr oder werden besser verteidigt. Und dann hast du einfach nicht die Physis, nicht die Qualität, um da zu reagieren. Aus meiner Sicht würde ich sagen, was dann vor allem eben, was wir insbesondere im Super Bowl gesehen haben, die Pass Protection, die ja bei Miami dann auch ein Thema immer mehr wird. Und ich glaube, sie stoßen da schon immer wieder auch an Grenzen, aber ein Stück weit nehmen sie es auch bewusst in Kauf.
Ja, ich habe ja inzwischen so ein bisschen auch die Vermutung, dass man sagt, wir wollen den Ball eh schnell werfen, weil ja, böse Zungen behaupten ja, dass Tua, je länger er den Ball hält, desto schlechter wird's vielleicht. Und da kommen wir dann vielleicht einfach direkt zum zweiten Elefanten, und zwar Tua. Ich meine, ich hatte ja das Glück, kurz mit dir über Tua noch im Rahmen des Super Bowls zu sprechen, und dass die Dolphins ja mit Tua vermutlich keinen Super Bowl gewinnen werden. Und Stand heute hat Tua immer noch keinen Vertrag unterschrieben. Die Dolphins haben mit Jalen Waddle verlängert und haben jetzt nochmal mit OBJ sich was geholt, was auf Wide Receiver 3 natürlich auch sehr positiv ist, weil er eben dort auch, wie in der Kicker-Kolumne von dir diese Woche schon beschrieben, viele One-on-One-Matchups bekommt. Also gibt es einen Vertrag, den die Dolphins Tua anbieten könnten, wo du sagst, mit dem Vertrag hätten die Dolphins die Chance, definitiv nach dem Super Bowl zu greifen, um es mal von der Richtung anzugehen?
Ist super schwierig, weil also ich könnte jetzt irgendwie sowas sagen wie 30 Millionen im Jahr, aber das ist halt nicht realistisch. Also wissen wir alle, ich glaube, wenn wir uns in der Range bewegen würden, also ich werfe jetzt mal so den Gino-Vertrag oder sowas rein, wäre der Outlook sicher sehr, sehr viel positiver. Aber es ist einfach nicht realistisch, weil wenn die Dolphins eben nicht diese, ja, ich vermute, der Jared Goff-Vertrag ist so, das ist vielleicht so sogar der Knackpunkt gewesen dann, dass wo jetzt auch die Diskrepanz herkommt, weil die scheinen ja wirklich auch weit voneinander entfernt zu sein, die Dolphins und Tour. dass, wenn der Golfvertrag nicht passiert wäre, vielleicht hätte man sich dann schon geeinigt. Und jetzt aber sagt man natürlich, okay, wir wollen dann schon auch diese Richtung. Jared Goff, sage ich mal, grob als Guideline finanziell gesehen. Und da kann ich verstehen, wenn die Dolphins eben sagen, so weit in diese Höhen wollen wir eigentlich nicht gehen. Ich finde auch den Goff-Vertrag aus Lions Sicht zu hoch. Die schwierige Antwort ist eben, wie wir das bei Quarterbacks dieser Kategorie, diese 12 bis 16, 17, wenn wir es ranken würden, Quarterbacks, dieses obere Mittelmaß, sage ich jetzt mal, wir haben keine richtigen Präzedenzfälle in dieser Kategorie, weil entweder sind es eben Spieler, die überraschend nochmal irgendwo eingeschlagen sind, ne? Also Gino wäre so wieder ein Beispiel dann dafür, die aber nicht das Pedigree haben, also die entweder lange keine Starter waren oder nicht gut waren oder keine hohen Picks waren und so weiter. Oder du hast eben diese Quarterbacks, wo an sich es, glaube ich, nicht große Diskussionen gibt, dass es jetzt kein Top 8, Top 10 Quarterback ist und wahrscheinlich auch nie über einen längeren Zeitraum sein wird, aber der Output sehr, sehr gut ist, der Fit im Scheme sehr gut ist, das Draft-Pedigree sehr, sehr hoch ist und du wirst dann diesen Quarterback nicht, keine Ahnung, eben wie gesagt, in dieser 30, 35 Millionen Range bezahlen können. Deswegen, ich schätze, es wird irgendwo in der 50 pro Jahr Range landen am Ende und wie gesagt, ich denke, der Goff-Vertrag ist eine ganz gute Ausgangsbasis, weil ich denke, daher kommt auch viel, da ist der Graben wahrscheinlich am Verhandlungstisch jetzt nochmal eine Nummer tiefer geworden.
Glaubst du, dass man sich einigen wird?
Ich denke ja. Ich denke ultimativ schon, weil auch, das ist ja auch so eine Bewertungssache. Von außen gesagt, ich glaube, wie ich es dir gesagt hatte, ich denke nicht, dass die Dolphins mit Tua auf dem zweiten Vertrag einen Super Bowl gewinnen werden. Gleichzeitig aber, wenn ich jetzt versuche mal, mich in die Dolphins reinzuversetzen mehr und zu sagen, wie ist denn Tua Standing intern? Ich glaube zum Beispiel, also sind wir wieder bei der Head Coach und den Parallelen auch zu San Francisco, Mike McDaniel, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr glücklich mit Tua. Weil das ist was wir bei Shannon ja auch sehen. Natürlich, im Idealfall hast du einen Quarterback, der alles kann. Aber diese Art Offense und diese Playcaller, die wollen vor allem einen Quarterback haben, der sehr präzise, sehr on time das umsetzen kann, was sie ihm geben, mehr oder weniger. Und deswegen glaube ich, Mike McDaniel ist sehr, sehr zufrieden mit Tua. Und ich glaube nicht, dass er einen anderen Quarterback jetzt haben will. Vielleicht kommt er in 2 Jahren an den Punkt, dass er irgendwann sagt, ich brauche einen, der mehr Probleme lösen kann, der mehr machen kann, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass wir da schon sind. Deswegen denke ich, dass es am Ende des Tages wird es einen Deal geben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt, das sind vielleicht keine 5 Jahre oder sowas oder 6 Jahre oder was auch immer, was wir bei anderen Quarterbacks teilweise hatten, sondern vielleicht dann wirklich eher die 4. Und die aber eben, ja, unter 50 wird mich schon wundern.
Ja, ich befürchte es. Aber was müsste Tua denn zeigen? Weil wir sind ja immer so ein bisschen auch in dieser Diskussion, Tua in den ersten 2 Jahren, Brian Flores war viel verletzt. Ich meine, er kam aus einer super schweren Verletzung, wo sowieso niemand wusste, ob er nochmal auf dieses Niveau kommt. Dann ist er gesund geblieben letztes Jahr. Er hat in der ersten Saison unter Mike McDaniel gezeigt, dass er Bälle auch tief werfen kann. Ich meine, das sollte ihm klar sein, dass jeder Quarterback in der NFL den Ball zumindest tief werfen kann. Was müsste Tua denn zumindest zeigen diese Saison, damit er, ich sag mal, in die obere 40er-Range zumindest in deiner Evaluation, ich hasse dieses Wort, kommen kann?
Ja, es sind vielleicht ein paar Sachen. Also zum einen ist es für mich immer noch die Art, also was ich ja gerade schon gesagt hatte, wie gut kann der Quarterback Probleme lösen? Weil Tua ist für mich schon sehr das, wie ich zum Beispiel Cousins auch sehr lange gesehen habe. Und ich finde, Cousins hat sich die letzten 1-2 Jahre da auch nochmal ein klein wenig gesteigert. Aber eben wenn die Umstände gut funktionieren, dann kriegst du mit diesem Quarterback eigentlich fast sicher irgendwie eine Top-10-Offense roundabout raus. Also Umstände gut funktionieren, als eben die Waffen sind gut, das Scheme ist gut, der Playcall ist gut, das Drumherum ist gut. Und das hat ja absolut einen Wert. Also kannst du ja jetzt auch, kann man es ja umdrehen und sagen, mit wie vielen Quarterbacks kriegt man denn eine Top-10-Offense dann aus guten Umständen raus? Weil da gibt es auch genug, wo das eben nicht der Fall wäre. Deswegen ist da diese Art der Argumentation auch berechtigt. Aber die Frage, die man sich ja dann eben stellen muss, die ja ultimativ zu dem, was du direkt jetzt gesagt hattest, führt, kannst du mit dem den Super Bowl gewinnen, ist ja letztlich dann die andere Seite der Medaille. Was passiert, wenn die Probleme, die der Kader haben wird, weil es gibt eigentlich keinen perfekten Kader, wenn die dann spät in der Saison mehr in den Vordergrund rücken, wenn die Line schwächer ist, wenn du auf Defenses triffst, die dann entweder, also die zum einen sehr, sehr viel Tape dann haben in den Playoffs und natürlich auch wahrscheinlich mit die besten Defenses der Liga sind, wenn sie in den Playoffs dabei sind, kannst du die dann schlagen? Kann so ein, wenn der Quarterback 15 Millionen im Jahr kostet, hast du wahrscheinlich nicht das Geld, um 90 Millionen im Jahr für deine beiden Receiver zu bezahlen. So, was ist dann, wenn jetzt, wem jetzt den, dann Tyreek Hill, wahrscheinlich in 1 bis 2 Jahren irgendwann wird der, denke ich, nicht mehr da sein, sagen wir mal in 2 Jahren nicht mehr da sein. Ist dann die Offense immer noch auf diesem Output, wenn dann vielleicht ein Rookie reinkommt, der qualitativ nur 50% von Tyreek Hill ist oder sowas. Und das sind eben die Punkte, wo ich bei Tour Stand jetzt mir relativ sicher bin, dass er das nicht kann. Ich will nicht ausschließen, dass es da irgendwann nochmal eine Entwicklung gibt. Gerade, ich finde, gerade früh, letztes Jahr, gab es einige Spiele, wo er noch mehr kreiert hat, mehr gemacht hat. Aber letztlich reden wir eben viel über dieses Kirk Cousins-Tier. Also diese Cousins ist da für mich oft so das Posterchild, weil er eben ganz lange auch diese Art Quarterback war, dann sich ein bisschen gebessert hat, ein bisschen aggressiver wurde, ein bisschen besser auch wurde, wenn es darum ging, unter Druck zu funktionieren oder hier und da mal eine schwache Line mit zu kompensieren. Aber gleichzeitig weißt du auch, du wirst wahrscheinlich keine Top-8-Quarterback-Saison von ihm bekommen.
Ja, nach dem Chargers-Game letztes Jahr war ich definitiv ein bisschen hyped. Aber gut, wir werden schauen, was es da gibt. Und damit würde ich jetzt erstmal an Thilo abgeben. Thilo, du hast Fragen vorbereitet.
Ja, Adrian, vielen Dank, dass du die Zeit dafür nimmst. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich glaube, da müssen wir wirklich nochmal dreimal dir Danke sagen, dass du immer noch so nah an der Community bist. Wir müssen es ein bisschen schneller machen. Wir hatten eben ein paar Zeitprobleme, deswegen habe ich hier so ein bisschen geguckt. Ich würde gerne nochmal bei Tour bleiben, denn das ist natürlich das größte Thema. Zusammengefasst, die Dolphins einigen sich jetzt nicht. Und du setzt dich mal in Chris Greer rein. Was wäre denn dein Ansatz? Tour spielt jetzt das Jahr, die Fifth Year Option aus. Wie würdest du denn die nächsten Verhandlungen mit ihm angehen? Würdest du aus deiner Sicht sagen, ja, der Markt ist so, wir müssen die 50 Millionen plus zahlen? Oder könnte man, wenn man auf den Kader blickt, auch wirklich nach diesem Jahr schon einen weiteren Rebuild angehen? Das ist so das, was viele interessiert. Was sind da so deine Ausblicke für das kommende Jahr mit natürlich Tour, der oben an der Spitze steht?
Ja, ich weiß, es ist immer ein Weg, der, wo manche auch sagen, das funktioniert ja eh nicht oder das kann man nicht machen oder so. Aber für mich, ich würde eben bei Tour nicht dieses langfristige Commitment machen wollen. Zumindest nicht in dieser Preisregion. Und ich glaube, das müssten sie auch an sich nicht. Also jetzt schauen wir mal, wie sehr er wirklich dann, wie sehr er Hardball spielen will, falls es keinen Vertrag jetzt vorm Training Camp gibt, weil dann wird es natürlich nochmal ein echtes Thema werden. Aber du hast ja den Franchise-Tag. Also du kannst ja auch andere Wege wählen. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Es gab Quarterbacks, die auf diesen, also entweder Franchise-Tag gespielt haben oder ihr letztes Vertragsjahr ausgespielt haben. Haben wir mit Lamar Jackson gesehen, haben wir mit Dak Prescott haben wir es schon mal gesehen und kriegen es vielleicht nochmal dieses Jahr. Wir haben es mit Kirk Cousins gesehen, der ja sogar zweimal den Tag damals gekriegt hat in Washington und dann in Minnesota jetzt auch seinen Vertrag ausgespielt hat, also sein letztes Vertragsjahr quasi gespielt hat. Das gibt es ja schon immer wieder in der NFL. Und ich fände das an sich nicht den schlechtesten Weg für Miami. Was den Kader angeht, also in meinen Augen war letztes Jahr schon so ein bisschen das vielleicht die beste Chance, ehrlicherweise, weil jetzt haben wir ja jetzt schon die Situation, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, die Offensive Line wurde eher nochmal schwächer im Vergleich zum letzten Jahr. Wir wissen beide nicht, wann wir mit den beiden Edge-Rushern rechnen können. Phillips und Chubb, gerade Chubb, der hat sich ja super spät auch erst verletzt. Das kann eine Weile dauern, kann gut sein, dass das große Teil der Saison ohne die beiden stattfinden. Und dann werden ja Spieler einfach älter. Also Tyreek Hill wird jetzt dann so langsam älter, Jalen Ramsey wird nicht jünger. Spieler, die sich ja auch so als kurzfristige Lösung jetzt geholt haben, wie Poyer oder Calais Campbell, das sind ja auch Spieler, die jetzt schon im Spätherbst ihrer Karriere irgendwo sind. Terron Armstead natürlich auch offensiv, oder Beckham natürlich auch. Das ist schon so für mich die Richtung zu sagen, vermutlich, jetzt hast du dieses Jahr nochmal, haben sie es nochmal so, diese Baustellen, ja, notdürftig finde ich es eigentlich nicht mal, weil ich finde, sie haben ganz gute und teilweise auch kreative Lösungen gefunden. Aber sie haben diese Baustellen kurzfristig geschlossen. Und ich denke, dann spätestens in 1 bis 2 Jahren wird dieser Kader schon in Teilen einen Rebuild brauchen. Aber das Gute ist, die gute Nachricht ist ja, es gibt durchaus junges Talent auf beiden Seiten des Balls, mit dem man auch mittel- und langfristig planen kann.
Du hast das eben schon so angeschnitten. Wie würdest du denn insgesamt aus deiner Sicht die Offseason beschreiben. Also, wenn wir so überlegen, vor, als die Free Agency losging, war für uns der Elefant im Raum, ja, wir können nicht irgendwie alles halten. Das war klar, dass wir nicht Hunt und Wilkins und AVG und alle halten können. Die sind dann auch gegangen. Wir haben aber überraschenderweise aus unserer Sicht doch adäquate Spieler dafür gefunden, plus auch der Draft. Also, wie würdest du denn so die Offseason allgemein mal rund machen von jemandem, der jetzt nicht in der Dolphins-Bubble drin ist? Denn unsere Meinungen sind irgendwie bekannt. Deswegen ist es spannend, mal von außen zu hören.
Ja, ich würde sagen, es war ein Team, das einige klare Baustellen hatte. Wie du sagst, es war an sich auch klar, dass sie nicht alle halten können. Gerade mit Wilkins war das ja auch, hat sich das ja auch abgezeichnet. Und die aber eben zumindest übergangsweise Lösungen für fast alle Spots gefunden haben. Offensive Line müssen wir gleich mal separat anschauen, aber ansonsten eigentlich für alle. Also Odell Beckham finde ich sogar ein Upgrade für den dritten Receiver-Spot. Sie haben auf Tight End was gemacht. Sie haben nochmal die Defensive Line eben zum einen mit einem Spieler wie Calais Campbell, der ja auch dann so eine Übergangslösung irgendwie ist, jetzt nochmal für ein Jahr. Plus sie haben ja zwei Edge-Rusher letztlich auch geholt, also Shaq Barrett und dann im Draft Job Robinson, die wahrscheinlich beide erstmal starten werden, bis auf Weiteres. Mal gucken, wie lange das dauert, bis Chubb und oder Phillips wieder spielen kann. Und dann in der Secondary auch das gleiche Spiel. Also Leute eben wie Jordan Poyer zu holen, wie einen Kendall Fuller zu holen, um diesen Cornerback-Spot zu besetzen. Vielleicht sogar auch ein Upgrade, ehrlicherweise, wenn ich sehe, wie Xavier Howard so die letzten Jahre noch gespielt hat. Also sie haben ein paar gute Lösungen gefunden. Das denke ich wirklich. Ich glaube aber eben, es sind Lösungen, die in Summe ein, wo so ein bisschen der Best Case wahrscheinlich ist, auf der Stelle zu treten im Vergleich zum letzten Jahr. Und dann aber eben in der Offensive Line sind sie schlechter geworden. Und die Kombination, deswegen denke ich auch, dass die vergangene Saison wahrscheinlich ihre beste Chance war. Es sei denn, sie überraschen uns wirklich, gerade eben, was die Offensive Line angeht.
Dann lass uns dabei bleiben. Also, du darfst GM spielen. Wir haben noch 16 Millionen und wir sind uns alle einig. Also, O-Line ist das Thema bei mir sowieso. Siehst du denn noch Potenzial, wo man was machen kann, Free Agent-mäßig oder auch über einen Trade? Und wenn, wie hoch sollte der Value sein? Das sind Fragen, die wir bekommen haben, also wirklich gezielt auch auf die O-Line. Welcher Spot ist der am meisten Bauchschmerzen macht, wenn man mal so die Position durchgeht? Und gibt es noch Antworten?
Also auf den Markt antworten?
Ja.
Das ist natürlich schwer an dem Punkt der Saison. Also du hast dann immer so ein paar Journeymen, wo du dann vielleicht so eine Absicherung dir nochmal holen könntest. Das ist die größte Sorge. Also ist so ein bisschen die Frage, hat sich Austin Jackson jetzt da stabilisiert als zumindest passabler Right Tackle? Weil dann kann man wenigstens argumentieren, sie haben einen sehr guten Tackle, wenn er fit ist, mit Terron Armstead, und einen soliden Tackle mit Austin Jackson. Und sie haben zumindest Optionen dahinter. Sie haben Patrick Paul gedraftet dieses Jahr, der, denke ich, auch der logische Nachfolger dann irgendwann für Armstead sein wird. Und sie haben Kendall Lamb auf der anderen Seite. Gut, das ist halt, den willst du nicht unbedingt starten sehen, aber du hast zumindest einen, der keine Vollkatastrophe ist, wenn er reinkommt. Das heißt, da sind sie eigentlich ganz okay, aber innen ist für mich also ein riesen, riesen Fragezeichen. Da haben sie ihren generell nach Armstead besten Lineman verloren mit Hunt. Und mein Connor Williams hat letztes Jahr nicht ganz so viel gespielt, aber der war eigentlich ein super Center für Miami. Also den mochte ich auch sehr in dem Scheme. Ich hatte es ein bisschen gewundert, dass sie da so gar nicht, zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, so gar nicht Interesse daran hatten, den zu halten. Aaron Brewer sehe ich ehrlicherweise als ein klares Downgrade zu Connor Williams. Und dann die beiden Guards sind ja auch völlige Wildcard. Isaiah Wynn. Bisher haben wir es einfach fast noch nie von ihm gesehen, dass er auf einem überdurchschnittlichen Level gespielt hat. Robert Jones auch ein. Wenn der Durchschnitt ist, dann wäre es schon ein Erfolg so für die Saison. Und Spieler auch wie Liam Eikenberg zum Beispiel haben wir jetzt einfach gesehen. Ich meine, der wurde auch viel rumgeschoben, aber dass der vielleicht aber nicht kein NFL-Starter letztlich ist. Deswegen, ich sehe die Interior Line schon als ein ernsthaftes Problem. Kann natürlich sein, dass man per Trade noch was macht. Kann natürlich sein, dass irgendwo dann zu den Roster-Deadlines irgendwo Spieler verfügbar werden. Und da sollte Miami dann unbedingt noch mal die Fühler ausstrecken. Also wie gesagt, Interior-Line, insbesondere die beiden Guard-Spots.
Okay. Ja, also Connor Williams, da warst du nicht dabei, habe ich im Vorgespräch auch gesagt. Ich sehe schon, dass der irgendwo für 3,5 Millionen unterschreibt plus Incentives. Und dann weiß ich nicht, warum man da auf Seiten der Dolphins so gepennt hat. Also das sehe ich genauso wie du. Das macht uns allen Bauchschmerzen. Ich würde noch eine Frage stellen, bevor ich an Micho noch mal kurz übergebe im Blick auf die Zeit. Wir haben jetzt schon gehört nach dem Justin Jefferson-Vertrag, dass auch bei Tyreek Hill wieder so ein bisschen Bauchgrummeln wohl zugegen ist. Wenn man mal in seinen Vertrag reinguckt, der steht 2026 mit 56 Millionen bei uns in den Büchern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand glaubt, dass er diesen Vertrag so erfüllen wird. Nach der Saison, würdest du sagen, wir müssen da ran an den Vertrag und weitermachen? Oder ist dann auch Tyreek Hill im Zuge dessen, der des Kaderumbaus einfach leider, so muss man sagen, Trade-Material?
Wie würdest du das angehen? Ja, also ist es schwer zu sagen, nachdem er letztes Jahr echt halt immer noch so, so gut war. Ja. Fairerweise, es gibt einfach nicht wahnsinnig viele Receiver. Also Tyreek Hill wird ja nach der kommenden Saison, kurz nach der kommenden Saison 31. Es gibt einfach nicht wahnsinnig viele Receiver, die dann ab ihrer 32, 33, 34 Jahre alten Saison, dass die dann nochmal dieses absolute Top-Level halten oder finden. Deswegen, wenn sie wirklich so einen kleinen Rebuild, so einen Umbruch zumindest einleiten, fände ich das voll legitim, dann zu sagen, gerade wenn Tyreek Hill, lass dir nochmal irgendwie eine 14, 1500 Yards Saison, was auch immer haben und nochmal 10, 12 Touchdowns und der Markt wäre natürlich immer noch da. Dann fände ich das völlig legitim, diesen Schritt so zu machen. Wenn der Ansatz weiter so ist, wie das, was sie diese Offseason gezeigt haben, so dieses mehr, wir wollen auch kurzfristig kompetitiv sein, wir wollen auch weiter um die Division mitspielen, Playoffs erreichen und so weiter, dann glaube ich, wäre Tyreek Hill eher ein Spieler, den ich irgendwie versuchen würde, mit einem Vertrag, der natürlich auch aus Teamsicht funktioniert, zu halten. Wenn der jetzt nochmal 34 Millionen im Jahr oder sowas haben will, dann natürlich nicht. Dann ist es ein klarer Fall, dass du dich von ihm trennst.
Bevor ich endgültig zu Micho übergebe, ganz, ganz kurz aus deiner Sicht, die AFC East kommt Gott sei Dank diese Woche bei euch noch nicht. Das finde ich immer ganz schön, weil es ist einfach, es passiert doch noch ein bisschen viel, aber Ausblick, wo würdest du denn ganz kurz so in der Division uns sehen? Ich finde, die AFC East ist dieses Jahr wieder mal, gut, das sagt man über jede Division, spannend und man kann es nicht predikten, aber wo siehst du uns im Vergleich zu den anderen Teams?
Also ich sehe die Patriots abgeschlagen in der Division. Ich glaube, die Patriots werden eins der 3 bis 5 schlechtesten Teams eher sein für mich, ligaweit in der kommenden Saison. Und dann die anderen drei sehr, sehr eng beieinander. Also Jets sind für mich eine Riesenwundertüte, weil wer weiß, was man von Aaron Rodgers kriegt, wer weiß, was man von dieser Offense kriegt. Die Defense ist natürlich top. Wenn die Offense funktioniert, sind die Jets ein Kandidat, die auch absolut diese Division gewinnen können. Wenn Aaron Rodgers nochmal wie ein Top-12 Quarterback spielt, dann kann ich mir das total vorstellen. Und die Bills ist für mich einfach so ein Team, hat letztes Jahr gut für mich funktioniert. Ich habe die Bills auch, als sie da nicht so gut standen, habe ich immer gesagt, die kommen noch in die Playoffs. Die schreibe ich einfach nie ab, weil die haben den besten Quarterback in der Division. Die haben zwar, die sind ja jetzt schon in diesem Soft-Rebuild irgendwie mit Stephon Diggs abgegeben, mit diversen langjährigen Defense-Startern, die sie diese Offseason auch noch abgegeben haben. Das heißt, da wird ein bisschen Umbruch sein. Aber ganz ehrlich, ich denke, Buffalo wird trotzdem 10 bis 11 Spiele gewinnen. Und dann ist halt eben die Frage, wahrscheinlich entscheidet sich dann wieder so in den ein, zwei direkten Division-Duellen. Ich sehe die drei aber tatsächlich quasi gleich auf. Vielleicht die Jets einen halben Ticken dahinter, einfach weil die Fragezeichen für diese Offense und für den Quarterback nochmal größer sind.
Das musste ich hier ja auch sagen in dem Podcast, ne? Alles klar. Anders geht's ja nicht.
Ich habe mich wirklich auch noch nicht, also ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir die Division noch nicht machen, weil wir versuchen ja auch immer so grob zu sagen, wie wir den Rekord einschätzen, wie wir die Hackordnung in der Division einschätzen. Ja. Und in der Division habe ich noch kein Bauchgefühl. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht, wie ich am Ende die predikte.
Micho.
Ja, danke. Ja, ich, natürlich, wo soll ich sonst landen, als bei Tua? Du hast vorhin den schönen Vergleich gezogen, Adrian, zu den 49ers und zu dem Coaching-Tree und wo das alles zusammenhängt. Und man sieht eine Sache bei den 49ers, nämlich, dass die 49ers auch erfolgreich sind mit Quarterbacks, die halt eben nicht so toll sind. Tua hat mit Sicherheit einige Stärken, Tua hat einige Schwächen. Wir sind uns hier im Podcast auch oft nicht einig. Ich bin eigentlich eher einer, der Tua eher kritischer sieht. Trotz allem da die Frage, was würdest du denn davon halten, wenn wir in der jetzigen Situation Tua tatsächlich traden würden, einen Übergangs-Quarterback bekommen und was versuchen, im Draft irgendwann neu aufzubauen auf der Position.
Wäre an sich erstmal die logische Schlussfolgerung. Wenn ich jetzt sage, ich denke nicht, die Dolphins werden mit Tua auf dem zweiten Vertrag einen Super Bowl gewinnen. Ich denke, der Kader ist in seiner aktuellen Version so ein bisschen an seinem Zenit angekommen. Dann wäre es ja an sich eine logische Schlussfolgerung zu sagen, okay, was würde man für Tua kriegen? Er hat, klar, die andere, die Downside, dass man sowas wie Chemie im Team und was macht es mit einem Team, was macht es mit einem Tyreek Hill, was macht es mit den Spielern, wenn plötzlich selbst ein Quarterback, der nicht Top 8, Top 10 ist, aber der halt vielleicht Top 14 ist, Top 15 ist, wenn man den einfach abgibt. Was macht es mit einem Lockerroom? Das darf man, glaube ich, dann immer nicht unterschätzen, so diese Soft-Faktoren. In der Theorie finde ich das eine super spannende Strategie. Und zu sagen, vielleicht tradet man ihn jetzt, vielleicht taggt und tradet man ihn nach der Saison und guckt auch mal, wie sich der Markt so entwickelt. Weil, also Stand jetzt wird Dak Prescott Free Agent nach der kommenden Saison. Wir haben die letzten Jahre immer wieder gesehen, ob das Stafford war oder Aaron Rodgers war. Gut, Russell Wilson hat nicht so funktioniert, aber das dachten wir damals ehrlicherweise auch nicht, dass es dann so in die Hose geht, dass diese Top-Quarterbacks teilweise eben auch zu haben sind per Trade. Deswegen würde ich eben zumindest eher das Kurzfristige als das Long-Game mit Tua spielen und eher sagen, wir gehen so ein bisschen Jahr für Jahr jetzt erstmal, dieses Jahr Vertrag ausspielen, gegebenenfalls Franchise-Tag und halten uns diese Option offen. Weil falls so eine Option da ist, falls so ein Dak Prescott zum Beispiel zu haben ist, dann würde man sich, glaube ich, ärgern, wenn man die Option dann nicht hätte, weil man eben sich Quarterback-mäßig festgelegt hat.
Dann wechseln wir doch mal auf die andere Seite des Balls. Also wir haben uns hier ziemlich gewundert, als nachdem wir Shaq Barrett tatsächlich verpflichtet haben, als wir dann noch Robinson gedraftet haben. Wie siehst du das Ganze? Siehst du das als kurzfristigen Move oder sagst du, auf Dauer haben wir da eine Monster-D-Line? Und vor allen Dingen, wie würdest du als Coach mit vier so, ja, wirklich fast schon herausragenden Pass, was schon, wenn Shaq Robinson einer wird, da gehe ich jetzt mal von aus, wie würdest du dann spielen lassen?
Ja, ich glaube, Shaq Barrett ist auf jeden Fall eine kurzfristige Lösung. Sie haben ja zwei sogar noch gedraftet. Sie haben ja Kamara noch gedraftet, den manche auch sehr, sehr mochten. War ja so, glaube ich, so ein beliebter Tag-3-Sleeper. Mal gucken, was aus dem wird. Sie haben natürlich auch da Leute verloren, plus eben, wie gesagt, die Verletzung. Das heißt, ich denke, so ein bisschen ist es ein Zusammenspiel aus beidem. Einerseits ist es wahrscheinlich deine Starter für die ersten, weiß ich nicht, zwei Drittel der Saison, Robinson und Shaq Barrett. Und dann kommen die anderen beiden langsam wieder. Ich sehe es jetzt erstmal als so ein Trio, wenn wir jetzt mittelfristiger denken, also Chubb, Phillips und Robinson. Und da kannst du, glaube ich, schon viel mitmachen, weil eben Chubb vielleicht so ein bisschen der komplettere, das Komplettpaket, Phillips auch einer, den du auch ein bisschen rumschieben kannst, aber der auch eine gewisse Physis mitbringt und Chubb Robinson eben wirklich als der Explosive, der ein ganz anderes Pass-Rusher-Skillset, einen ganz anderen Stil auch mitbringt. Ich mochte den sehr vor dem Draft. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann in dieser Defense. Aber du brauchst ja auch eine gewisse Rotation. Also es ist ja, drei bis vier gute Pass-Rusher zu haben, ist ja eigentlich kein Luxus, sondern eher bei vielen der Top-Defenses der letzten Jahre war das der Standard quasi. Und jetzt für die kommende Saison, wie gesagt, denke ich, ist es eher eine Mischung aus Übergangslösungen mit ein bisschen perspektivischer Planung im Fall von Chubb Robinson.
Ja, dann habe ich noch eine Frage danach, da Rico auch nochmal. Bei Tito durftest du vorhin GM spielen, bei mir darfst du jetzt Coach spielen. Stell dir vor, du bist Coach der Buffalo Bills und du willst unsere Defense knacken. Wie agierst du, welche Schwachstellen greifst du an?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, weil wir noch gar nicht genau wissen, was die Defense ist mit neuem Defensive Coordinator. Ich glaube, es wird jetzt nicht radikal anders sein, also es ist ja nicht wie von Brian Flores zu Vic Fangio zu gehen, sondern es ist ja schon so zumindest eine ähnliche Richtung, mit aber wahrscheinlich mehr Flexibilität ein bisschen mit drin. Ich bin sehr gespannt, was sie mit Jalen Ramsey zum Beispiel auch machen, ob der weiter einfach irgendwie Corner spielt oder ob sie den vielleicht ein bisschen flexibler einsetzen. Im Kern würde ich, also ist wahrscheinlich nicht die Audience dafür, aber ich glaube, die Bills Offense ist ganz gut für diese Defense, ehrlicherweise, weil ich eben dieses Scheme für mich schon. Also was dieses Scheme ja im Kern herausfordert, ist eben, kannst du sie mit vielen schnellen Pässen mit viel underneath. Du darfst dir wenig Fehler leisten, du wirst nicht viele Explosives kriegen, kannst du sie aber so schlagen. Und die Bills haben eine Weile gebraucht, aber sind ja mittlerweile auf dem Weg dahin. Und haben es auch mit dem, nach dem Offensive Coordinator-Tausch hat sich das auch noch mehr, fand ich, manifestiert. Jetzt mit dem Stephon Diggs-Trade, finde ich, ist es fast schon ein bisschen zu extrem in diese Richtung. Aber eigentlich alle Waffen, die sie haben, jetzt mal Keon Coleman so ein bisschen in Klammern gesetzt, weil ich noch nicht genau weiß, was sie mit dem machen. Aber Curtis Samuel, Khalil Shakir, Dalton Kincaid, Dawson Knox, James Cook, das sind ja alles in erster Linie Kurzpasswaffen. Und Josh Allen ist eben in meinen Augen ein richtig, richtig guter Kurzpass-Quarterback auch geworden über die letzten ein, zwei Jahre. Deswegen ist das schon die Richtung, wie es, glaube ich, für Buffalo funktioniert.
Okay. Also würde ich auch sagen, Schwachstelle Linebacker. Aber Rico, du darfst auch.
Aber ich, ja, dann mache ich die Sache hier mal rum. Wenn wir schon bei der Defense sind, die Dolphins haben sich ja von ihrem DC getrennt, wenn man das so sagen möchte. Ich glaube, das war von beiden Seiten auch gewünscht, dass man sich trennt. Und jetzt haben die Dolphins Anthony Weaver verpflichtet, der auch bei zwei Franchises als Head Coach zumindest im Gespräch war, dort Interviews hatte. Wie siehst du diese Verpflichtung und glaubst du, dass es der Dolphins Defense allgemein helfen wird, besser zu performen, als es in der letzten Saison der Fall war?
Ja, da würde mich tatsächlich mal auch eine Inside-Story interessieren, was mit Vic Fangio und dieser Defense da irgendwie schiefgelaufen ist, weil da gab es ja echt auch, also das schien ja so, als wäre da auch durchaus einiges an Stress hinter den Kulissen gewesen. Ja, wie gesagt, vom Kern her ist es jetzt keine 180-Grad-Wende. Es ist jetzt nicht so, wie wir da letztes Jahr über die Dolphins Defense gesprochen haben, die da wirklich von einem Extrem so ein bisschen ins andere geht. Ich denke, das wird eine Defense sein, die für auf den ersten Blick geht es gar nicht so viel anders aussieht als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also eben viele leichte Boxes, viel too high shells vor dem Snap, viel too deep coverages auch, wenig Blitzing, relativ wenig Blitzing, aber eben vielleicht dahingehend anders, dass die Art und Weise, wie das Personal eingesetzt wird, es mehr Flexibilität bekommt. Also deswegen meinte ich zum Beispiel mit Ramsey, kriegen wir Ramsey vielleicht ein bisschen mehr auch in einer Rolle, die in meinen Augen auch ihm sehr, sehr gut liegt, dass du ihn ein bisschen mehr herumschiebst, dass du ihn auch in die Box ziehst, was die Rams ja auch mit ihm gemacht haben. War ja letztes Jahr, also korrigiert mich, aber ich glaube, er hat fast nur Outside Corner gespielt in der Correct. Defense.
Ja.
Genau, und ich glaube, da kannst du deutlich mehr rausholen. Aber ja, letztlich ist es schön, über die Theorie zu sprechen, wenn dann am Ende die beiden Top-Pass-Rusher fehlen und die beiden dahinter vielleicht dann doch nicht ganz so gut sind und ne, dann gibt es da wieder andere Probleme, die man lösen muss.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, der ein oder andere Dolphins-Fan würde auch ein bisschen was bezahlen, um zu wissen, was hinter den Kulissen letztes Jahr abgegangen ist. Es scheint zumindest so, dass Weaver und McDaniels ein bisschen mehr auf einer Wellenlinie zu sein scheinen, als es mit Fangio der Fall war. Man darf gespannt sein. So, zu guter Letzt, du hast die Dolphins die letzten beiden Jahre außerhalb der Playoffs getippt. Das hat bisher ganz gut geklappt für die Dolphins, wenn du das getan hast. Würdest du dabei bleiben die Saison und sagst, die Dolphins werden es wieder knapp verpassen, die Playoffs? Oder werden die Dolphins jetzt wieder in die Playoffs einziehen nach den letzten beiden Jahren? Weil die Konkurrenz hat ja auch nicht geschlafen.
Ja, ist echt schwierig. Die AFC ist natürlich super eng. Die AFC North wird auch, glaube ich, halt wieder stärker sein. Die Bengals werden besser sein. Das heißt, du kriegst mehr Wildcard-Konkurrenz. Aber ich glaube, in Summe, wenn ich auf die Dolphins schaue, ich glaube, in Summe sehe ich eine halbwegs reelle Prozentchance, dass sie die Division gewinnen. Und ich sehe eine halbwegs reelle Prozentchance, dass sie eben diese 10 Siege holen. Und dann kann es im Endeffekt von Tiebreaker und sowas abhängen. Aber ich denke, sie kommen rein. Aber halt ähnlich wie letztes Jahr. Sie kommen irgendwie in die Playoffs und ich traue ihnen aber halt nicht viel zu da. So, wenn dann irgendwie das AFC-Playoff-Feld irgendwie ein starkes Chiefs-Team und ein starkes Texans-Team und weiß nicht, wer da noch überrascht und Ravens und Bengals und so, dann werde ich wahrscheinlich in einem Playoff-Ranking die Dolphins eher weiter hinten haben. Es sei denn eben, sie sind da wirklich eine total positive Überraschung. Aber in der Regel, die Saisons haben ja schon fast so ein Muster irgendwie. Sie fangen super gut an und du hast so den Eindruck am Anfang, da geht richtig viel. Und dann kommt so ein bisschen der Slump und es kommt so ein bisschen die O-Line ist doch problematisch. Und dann in den Playoffs hast du irgendwie doch wieder die gleichen Probleme. Also im Moment sehe ich sie in der Richtung, aber vielleicht überraschen sie uns ja gerade mit der Offensive Line.
Ja, das würden wir uns natürlich auch mal wünschen, nachdem die Dolphins jetzt das Team sind, was am längsten auf einen Playoff-Sieg wartet, nachdem die Lions ja jetzt letzte Saison es doch geschafft haben. Eine kurze Frage noch: Wie sehr freust du dich auf die ersten drei Spiele der Dolphins auf die Offense? Weil die letzten beiden Jahre war das ja irgendwie jedes Mal ein riesiger Kanonenstart, was Mike McDaniel da fabriziert hat. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass er uns wieder mit irgendwas überraschen wird und dass die ersten drei, vier Spiele wieder so werden, dass sich andere Teams dort einiges abgucken werden.
Also ich glaube, sie spielen gegen Buffalo, glaube ich, oder? Über die ersten drei. Eines der ersten drei ist, glaube ich, Buffalo, wenn ich es jetzt richtig habe. Dann darauf freue ich mich natürlich schon mal sehr. Generell auf jeden Fall, weil ich finde ja auch diese Art und Weise, so sehr ich jetzt zum Beispiel den Jalen Wright-Pick dieses Jahr kritisieren würde aus einer Roster-Building-Perspektive, aus einer Spieler- zu Offense-Fit-Perspektive, ist ja mega. Also, ich meine, das ist einfach eine Offense, die wirklich komplett um Speed herum aufgebaut ist. Und es macht ja auch Spaß, da zuzuschauen. Ja, insofern auf jeden Fall die ersten Wochen der Saison eigentlich Must-Watch-TV. Und dann mal gucken, dann kopiert vielleicht die halbe Liga erstmal das, was sie machen oder die Idee, die sie irgendwie hatten. Und da ist eben die Frage: Hat man ja irgendwie einen Plan B, einen Plan C?
Ja, es ist tatsächlich Woche 2, das Thursday Night Game gegen die
Ja, sehr
Buffalo
gut.
Bills.
Sehr
Richtig.
gut.
In Miami, es ist halt ein Night Game, also keine Sorge an die Bills-Spieler, dass es dort wieder Krämpfe gibt, keine Sorge. Es wird kühler sein in der Nacht. Von daher schauen wir mal. Wunderbar, Adrian. Dann sage ich nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, unsere Fragen von uns und aus der Community zu beantworten.
Sehr, sehr gerne.
Und für alle, die mehr von Adrian hören wollen, Downset Talk auf Spotify oder auf allen anderen gängigen Plattformen, auch auf RTL und auch auf Kicker vorbeischauen. Adrian hat sich diese Woche dort mit dem Top 10 Ranking beschäftigt, was die offensiven Waffen angeht. Vielleicht sind die Dolphins dabei, vielleicht, man weiß es nicht, ja. Lest da gerne rein, immer wieder eine sehr, sehr angenehme Sache. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.